Liebe Sportsfreunde, eine neue Woche hat begonnen und wie gewohnt gibt es zum Wochenstart eine frische neue Folge Sportsfreunde. Zu dieser begrüße ich heute Tom Kirsten. Tom ist unter anderem Fußballkommentator bei The Zone und Fußballverrückten sicherlich auch bekannt als Stimme des ein oder anderen Fußballspiels. Wir unterhalten uns in dieser Folge unter anderem darüber, wie er seinen beruflichen Weg gegangen ist und dabei erzählt Tom, wie er selbst sagt, eine ganz wilde Geschichte. Außerdem sprechen wir auch darüber, welchen Fußballverein er im Herzen trägt und ob er, wenn er nicht kommentiert, ein Spiel auch einfach mal als Betrachter auf der Couch gucken kann. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde. Viel Spaß! Zur Info. Das Gespräch mit Tom Kirsten habe ich im November 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Tom, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Sehr, sehr cool, dass wir uns in diesem Rahmen hier zusammenfinden oder gefunden haben. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
Hi und moin, wie ich sagen muss, ich bin Nordlicht.
Moin, genau, kennen wir auch. Kennt man über die Nordlichter hinaus. Du arbeitest bei The Zone und deinen verschiedenen Funktionen, also Reporters, Kommentator und so weiter und so fort. Wie bist du zum Fußball und dann am Schluss zu The Zone gekommen?
Boah, wo fange ich an? Das ist eine lange Geschichte. Wenn ich jetzt komplett ausholen möchte, dann kann ich irgendwo früher anfangen, als ich mal so Tipkick gespielt habe zu Hause mit den kleinen Figuren und so mitgeredet habe.
Da hat es angefangen.
Da hat es quasi angefangen. Ja, wie bei vielen irgendwie aus der Leidenschaft heraus. Selber Fußball gespielt, sportverrückt gewesen in meiner Kindheit, Jugend. Dann war es so, dass meine beiden Eltern sich beim Radio kennengelernt haben in Hamburg. Meine Mutter eher so in der Marketingrichtung. Mein Vater ist immer noch Radiomoderator und so bin ich irgendwie, habe ich den Zugang gefunden. Meine Schwester macht zum Beispiel was komplett anderes, die ist im sozialen Bereich unterwegs, die ich auch sehr cool finde. Und deswegen war das jetzt nie so, dass mir das jetzt vorgeschrieben wurde, du machst das auch, sondern das war einfach meine persönliche Begeisterung irgendwie für den Sport. Es hat vielleicht nicht ganz gereicht, das dann aktiv professionell auszuüben. Fußball gespielt, spiele auch immer noch Tennis.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Go Chin Chin Cuisine in Zürich. Spitzenleistung fängt beim Essen an und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der Nähe des Quartiers Wipkingen. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Dann habe ich mehrere Praktika gemacht, habe dann studiert, auch relativ spezifisch Sportjournalismus an der Makromedia in Hamburg. Und so hat man dann irgendwie viele Kontakte gesammelt. Und so bin ich dann damals zu The Zone gekommen. Ein Kollege von mir, mit dem ich zusammen studiert habe, der glaube ich auch bei dir schon mal Gast war, Freddy Harder, der ist damals einen Ticken früher als ich quasi direkt mit der zur Geburtsstunde von The Zone dort eingestiegen und der hat dann auch ein gutes Wort eingelegt für mich, aber auch quasi mir mitgegeben, komm doch her, es lohnt sich, es ist ein neues, spannendes Produkt und ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil es sowas damals noch nicht gab, weil der Laden extrem am Wachsen war und so bin ich dann da reingerutscht und zu dem gekommen, was ich heute mache.
Und seit wann bist du jetzt bei The Zone? Seit Anfang an oder?
Seit 2017. Also The Zone gibt es seit 2016 und seit 2017 bin ich dabei, Sommer 2017, ja.
Mhm. Und was machst du jetzt alles in deinem Alltag als bei The Zone?
Genau, also ich hab angefangen als klassischer Jungredakteur damals. Junge Redaktion, Beiträge geschnitten, Highlights geschnitten, also quasi für die Kommentatoren, die dann die 90 Minuten vertont haben, die sind dann gekommen. Weiß nicht, ein Serie A-Spiel, La Liga, Ligue A und so weiter und haben dann nach dem Spiel die Highlights noch vertont. Ich habe sie geschnitten und so hat sich das ein bisschen entwickelt dahin, dass ich dann irgendwann auch mal Highlights vertonen durfte und irgendwie ist der Laden gewachsen, sind neue Leute auch dazugekommen und dann gab es auch mal Leute, die einen dann quasi abgelöst haben und man ist dann ein bisschen aufgestiegen. Das ist nicht der klassische Weg immer gewesen, aber Ich durfte dann mal ran, durfte mal kommentieren und so hat sich das dahin entwickelt, dass ich mittlerweile hauptsächlich tatsächlich kommentiere. Ich würde sagen, das ist mein Hauptjob. Ich bin aber festangestellt, habe auch noch redaktionelle Aufgaben, das heißt mittlerweile im Bundesliga-Team rund um die Bundesliga-Spieltage, inhaltliche Themenfindung, viele Calls, in denen wir uns besprechen, auch mal Interviewanfragen für verschiedene Sendungen, da so ein bisschen zu koordinieren, so ich sage mal Schnittstelle so zwischen der Redaktion, die dann produziert und dem Team, das dann on air zu sehen ist und genau, und viel halt selber on air unterwegs.
Und seit dieser Saison, also seit der Saison 25, 26, habt ihr ja die Rechte an der Bundesliga, an den Konferenz und so weiter. Bist du da auch ab und zu am Start oder machst du auch?
Genau, also hauptsächlich tatsächlich kommentiere ich Fußball in der Bundesliga und der Champions League. Jetzt nicht nur die Rosinen rausgepickt, sondern es ist einfach zeitlich auch mit den redaktionellen Aufgaben gar nicht anders großartig möglich. Ich mache ja auch noch Darts nebenbei. Das ist so meine zweite Sportart quasi bei uns, in die ich irgendwann mal hineingewachsen bin, auch aus eigenem Interesse heraus. Genau, und Fußball ist hauptsächlich Bundesliga und Champions League. Und ich habe irgendwie auch in der Champions League schon relativ schnell dann auch Konferenzen mitbegleiten dürfen. Da haben mich meine Chefs gesehen und wollen sie ja auch ein dynamisches Team irgendwie haben mit vielen verschiedenen Charakteren. Und ich glaube, dann war die Chance schon da, dass ich auch in der Bundesliga vielleicht in der Konferenz irgendwie mit reinrutsche. Und das ist natürlich klingt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber es ist eine Riesenehre natürlich, Bundesliga-Konferenz machen zu dürfen. Ich habe jetzt schon Einzelspiele gemacht in den letzten Jahren, aber in diesem Jahr dann auch Konferenz.
Und gibt es da Konstellationen, Kollegen, mit denen man diese Konferenz lieber oder noch besser oder sagen wir es anders, die am meisten noch mehr Spaß machen, weil wenn dann gewisse Kollegen neben euch sitzen, man sieht ja im Fernsehen, zumindest in der Bundesliga-Konferenz am Anfang, bevor es losgeht, so dieser Halbmond, wie er da sitzt, jeder hat sein Spiel. Gibt es da Konstellationen, die am meisten Spaß machen, weil es die Kollegen sind?
Ja, also natürlich. Es ist ganz, ganz normal, wie das Leben spielt. Mit manchen Kollegen versteht man sich besser, mit manchen weniger gut. Aber es gibt jetzt keinen Kollegen oder keine Kollegin, haben wir ja auch mit dabei, mit denen ich mich nicht gut verstehen würde. Also das muss man ganz klar mal sagen. Natürlich ist es so, dass es auch viele Kollegen gibt, mit denen man privat sich gut versteht, befreundet ist, vielleicht auch was macht. Klar, hat das dann vielleicht nochmal einen anderen Drive, wenn man da in so einer Runde sitzt und da sitzen auch ein paar Freunde. Freddy ist ja selber auch mit beschäftigt, den ich eben schon genannt habe. Jetzt zuletzt hat er zum Beispiel moderiert. Ich saß dann in der Runde und habe kommentiert und dann haben wir uns beide auch nochmal angeguckt und haben gesagt, was für ein Wahnsinn, alte Uni-Freunde und jetzt dürfen wir hier Bundesliga-Konferenz machen. Das war schon und ist schon was Besonderes auf jeden Fall, aber ja, also klar könnte ich dir jetzt ein paar Leute sagen, mit denen ich mich besonders gut verstehe, aber ich in meinen bisherigen Konferenzen habe ich mir allen gut verstanden.
Was war denn dein allererstes Spiel, was du kommentieren durftest?
Das ist tatsächlich eine ganz wilde Geschichte, die ich gerne öfter mal auspacke, wenn ich gefragt werde, so wie ich angefangen habe. Also mein erstes Highlight, was ich mal vertonen durfte, das war dann wirklich nur eine Zusammenfassung, das war mal in der schottischen Liga.
Oh.
Hearts of Middle Lothian haben gespielt gegen Aberdeen damals.
Mhm.
Wahnsinnig schönes Spiel, 0-0. So bin ich mal reingestartet. Aber mein erstes Live-Fußballspiel hat wirklich eine ganz wilde Story, die zugrunde liegt. Da war es so, das ist kein Witz, das war relativ zu meiner Anfangszeit, ich glaube 2018 war das. Da bin ich, war ich am Samstagabend noch ein bisschen länger unterwegs mit Freunden und habe dann am Sonntag eine klassische Redaktionsschicht gehabt, ne, wie ich es schon erklärt habe, Highlights geschnitten von ein paar Spielen. Ja, war ein langatmiger Tag. Ich war dann natürlich ein bisschen müde und dann wollte ich tatsächlich, das ist auch, es klingt so kitschig, aber ich wollte tatsächlich gerade gehen, hatte schon meine Jacke angezogen, Rucksack auf und wollte aus dem Laden raus. Und dann kam unser Redaktionsleiter Jörg Zwacker in die Highlight-Umgebung gestürmt und sagte, haben wir hier jemanden, der kommentieren kann?
Das war's.
Und dann habe ich natürlich so mit einem Ohr zugehört. Na klar, ich hatte vorher schon mal einen Probekommentar gemacht. Ich habe mir das natürlich gewünscht, dass das irgendwann mal passiert. Zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass das jetzt zeitnah der Fall ist. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Tom, jetzt ist dein Auftritt. Und ich konnte natürlich nicht Nein sagen.
Logisch, kann man nicht.
Und sofort gesagt, klar, aber worum geht's denn überhaupt? Was ist es denn?
Wo sind wir denn?
Genau. Und dann meinte er, komm mal mit. Dann kam schon ein Techniker. der mich dazu rief. Und auf dem Weg in die Kommentatorenbox, der Weg war nicht weit, keine Ahnung, 30 Meter oder so, einmal um die Kurve, wurde mir tatsächlich das erste Mal erzählt, dass es um die portugiesische Liga geht. Erster gegen Zweiter, Topspiel. Benfica Lissabon gegen Porto.
Oh.
Mit Experte Tobias Schweinsteiger, der damals dabei saß. Und ja, und ich sollte einspringen. Und das Spiel war in 10 Minuten bis zum Anpfiff quasi.
War es noch.
Ja. Völliger Wahnsinn. Und ich konnte auch gar nicht drüber nachdenken. Story dahinter war, dass der Kommentator damals, ich glaube, im Stau stand, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall war zu spät. Ich habe da auch gar nicht mehr drüber nachgedacht dann in dem Moment.
Das gar war keine Zeit.
Rein. Und dann saß Tobi tatsächlich, also Tobi Schweinsteiger saß tatsächlich schon da, hatte schon seinen Laptop aufgeklappt, die Tabelle offen. Er wusste natürlich, dass ich einspringe. Und dann hatte er sich so ein paar Sachen aufgeschrieben schon und so und mir die so hingereicht. Und dann hatte ich gar keine Zeit, mir irgendwas anzugucken. War wirklich nur ganz kurz einmal transfermarkt.de Kaderlisten auf und gucken, ja, kennst du noch jemanden? Weil portugiesische Liga habe ich jetzt auch nicht so viel verfolgt. Klar, bei den Teams kennst du. Und dann las ich nur Haris Seferovic, ehemaliger Eintracht Frankfurt-Stürmer. Und ich sage, okay, der spielt heute, das machen wir als Geschichte. Ob eine Geschichte war, weiß ich nicht. Aber so bin ich dann quasi auch eingestiegen in die Geschichte. Topspiel, natürlich konnte man viel über die tabellarische Situation ziehen. Riesenhilfe, dass Tobi mit dabei war, der sich natürlich vorbereitet hatte, der ein bisschen was erzählen konnte, auch über die jungen Spieler gerade damals auch. Und die Krux der Geschichte war dann tatsächlich, dass Benfica am Ende das Spiel 1-0 gewonnen hat, goldenes Tor Haris Seferovic.
Ja, das hast du vorausgesehen, dass der ehemalige Schweizer Nationalmannstürmer das Ding macht, hast du vorausgesehen, gib's zu.
Ja, das war also wirklich, schöner konnte man die Geschichte nicht schreiben. Ich habe dann am Abend noch von ein, zwei Kollegen und auch ein, zwei Freunden irgendwie, die eingeschaltet hatten, ohne zu wissen, dass ich dieses Spiel gemacht habe. Es lief, glaube ich, auch parallel nicht wirklich viel an anderen Top-Spielen, die man hätte gucken können bei uns. Und ja, dann haben mir viele geschrieben, warum hast du das nicht gesagt, dass du kommentierst und so. Und ich habe, ja,
wenn du wüsstest.
Ja, Google wird die Geschichte. Ja. Genau, und dann weiß ich noch, montags morgens haben wir immer so einen Redaktions-Call. Ja. Da weiß ich noch ganz genau, dass dann auch, dass das dann auch angesprochen wurde, dass ich da kurz eingesprungen bin, dass das gut ankam insgesamt. Und ja, zwei Wochen später, glaube ich, durfte ich dann meinen ersten offiziellen Einsatz haben. Und ich weiß nicht, ob es Dinge gegeben hätte, zumindest zu der Zeit, hätte ich diesen Einsatz nicht gehabt. Also dem Stau sei Dank.
Boah, also dass man so in so gut schwimmen kann in so einem kalten Wasser, Respekt. Das war aber, boah.
Ob es gut war, das müssen andere beurteilen. Ja. Aber ich glaube, es war in Ordnung. Ja. Ich habe mich dann ziemlich auf die Basics beschränkt, aber das war auch das Wichtige. Mhm. Wie so häufig, weniger ist manchmal mehr. Ne?
Ja. Was hat denn Tobias Schweinsteiger dann nach dem Spiel gesagt?
Ja, das ist eigentlich auch eine lustige oder sehr schöne Geschichte, weil der ja mittlerweile wieder bei uns Experte ist. Der war ja zwischenzeitlich dann auch als Trainer aktiv. Der hatte in der Halbzeit dann schon gesagt, vorher hat er den Namen gelesen, so ein Kissen kannte er gar nicht. Und dann hat er aber meine Stimme gehört und dann hat er gesagt, ach doch, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Saß er mir in der Halbzeit. Und dann sage ich zu ihm, du, Tobi, du kannst mich noch gar nicht gehört haben, ich habe noch kein einziges Spiel gemacht hier halt. Fand ich auch ganz lustig, aber irgendwie hat man es dann ja doch so häufig, dass viele dann denken, die Stimme kenne ich, die habe ich schon mal gehört. Vielleicht, wenn man kein Gesicht dazu hat, hören sich dann doch ein, zwei Stimmen auch mal gleich an. Kann schon sein, Stimme entwickelt sich ja auch. Und das Schöne an der ganzen Geschichte war, ich habe erst diesen Sommer tatsächlich Nations League Finale Portugal-Spanien in der Allianz Arena das erste Mal seitdem wieder mit Tobi Schweinsteiger kommentiert.
Oh, cool.
Und da haben wir die Story natürlich nochmal groß ausgepackt.
Ja, krass, mega. Vom Vereinsfußball in Portugal zum Portugal-Sieg Nations League kommentiert sozusagen.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Und Cristiano Ronaldo hat auch noch getroffen. Ne? Also Seferovic, Ronaldo, da haben wir die.
Wunderbar.
Der Kreis hat sich geschlossen quasi. Wirklich.
Krass, mega krass. Hast du, wusstest du schon früh, dass du in Richtung Kommentieren gehen willst? Irgendwann?
Ja, also klar kann ich das jetzt sagen, wenn ich, wie ich auch schon gesagt habe, so damals irgendwie Tipkick-Figuren gehabt, mit denen man so gespielt hat, ne, und irgendwie auch am Fernsehen mal ein bisschen mitkommentiert, mitgeredet. Da habe ich mir das schon vorgestellt. Ich bin ein großer Verfechter, früher natürlich eben durch auch meine Eltern, klar, aber ich habe extrem viel Bundesliga-Show im Radio damals gehört. Immer diese Konferenzen, diese Radiokonferenzen, Sportschau geguckt natürlich früher. und bin damit natürlich aufgewachsen und konnte mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Aber das ist jetzt das Fußball kommentieren wird, das konnte ich mir noch gar nicht so genau ausmalen. Und als ich dann damals angefangen habe zu studieren, 2013, da war das dann schon so, dass auch unser damaliger Professor uns auch nahegelegt hat, uns irgendwie breit aufzustellen. Ist ja mittlerweile in der journalistischen Welt auch nicht unwichtig, irgendwie crossmedial unterwegs zu sein.
Definitiv.
Es ist extrem wichtig. Ich habe auch viel geschrieben, in Hamburg auch für mehrere Zeitungen. Und das hat mir extrem geholfen, einfach sich auch ausdrücken zu können natürlich. Mhm. Aber eben auch verschiedene Seiten kennenzulernen. Ich habe ein Praxissemester im Radio gemacht. Das war auch cool bei einem kleineren Privatsender in Hamburg. Das hat mir extrem viel gebracht. Bin auch mal aus dem Sport herausgegangen, habe andere Themen beleuchtet. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch kann. Wir haben bei uns bei der Zone, gerade auch in meinen Anfangsjahren, habe ich auch viel an der Kamera gemacht. Ich kann schneiden. Also das sind, glaube ich, schon Dinge, die helfen einfach, um auch einschätzen zu können, wie andere Kollegen arbeiten und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe und Stressresistenz mit in den Job reinzubringen. Man hat natürlich auch viele alte Kollegen, die kennen das nicht, logischerweise, die haben noch nie geschnitten und die wissen gar nicht, was das dann genau bedeutet, ne? Wenn man nochmal was umschneiden muss, als Beispiel. Es geht mittlerweile auch schnell, aber nur ein Beispiel. Genau, von daher, ja, also ich habe es mir irgendwie gewünscht, aber dass es am Ende genau dieser Job wird, das war mir nie so ganz klar, nee.
Hattest du als Kind, als Jugendlicher einen Lieblingskommentator, dem du gern zugehört hast?
Naja, schon klar. So, ich bin aufgewachsen ja mit den Radiostimmen dann in der ARD-Bundesliga-Konferenz, Sportschau. Da gibt es natürlich dann schon irgendwie Namen, die man, Tom Bartels, klar, irgendwie WM-Finale 2014, Gerd Gottlob, mit dem ich auch mal dann reden durfte während des Studiums, ein Stipendium gehabt und saß damals mal in der Jury ganz am Anfang 2013. Es war auch irgendwie cool und da habe ich natürlich aufgeguckt zu dem, ne? Und gerade also die großen Stimmen, die es schon seit Jahren gibt, die begleiten einen dann schon. Ich würde nicht sagen, dass ich das eine Vorbild hatte oder habe, aber es gibt auch heute immer noch Kommentatoren, von denen ich sage, die machen das richtig gut und ja, da gucke ich mir gerne mal was ab, ohne sie natürlich zu kopieren.
Wer wäre das so? Wer ist das so?
Aber ich habe viele, klar, von meinen Kollegen viele, die ich sehr gut finde. Lukas Schönmüller, vielleicht sogar ein bisschen underrated, weil er jetzt nicht die absoluten Top-Spiele bekommt, aber macht auch die Bayern und in Einzelspielen. Ne? Und ich bin sprachlich einfach wahnsinnig gut. Ist auch ein guter Kumpel von mir. Finde ich einfach richtig gut. Freddy, kann ich einfach auch sagen, nicht nur, weil es ein Freund ist, sondern auch, weil ich finde, dass das richtig gut macht. Aber auch bei den Kollegen, bei Sky zum Beispiel, Oliver Seidler finde ich super. Dem höre ich sehr, sehr gerne zu, hat auch ein gutes taktisches Verständnis. Ich glaube, da gibt es viele, viele Kollegen, die das echt gut machen.
Ja, und ich durfte auch schon sehr, sehr viele oder verschiedene Kollegen auch von dir jetzt hier auch schon im Podcast Sportsfreunde begrüßen, sei es Jonas Friedrich, sei es Marco Hagemann, sei es jetzt dich, sei es andere von der Sohn-Kollegen von dir. Freddy Harder hast du vorher gerade gesagt. Und das ist auch für mich jedes Mal eine Ehre in diesem Podcast hier, dass ich so solche Leute hier im Gespräch haben darf, weil ich auch lange Zeit oder fast, keine Ahnung wie lange Zeit, diesen Berufswunsch verfolgt habe Richtung Journalist, Sportjournalist, Sportkommentator. Und das immer wieder faszinierend finde, wie jeder Einzelne seine eigene Art auch entwickelt. Also und das auch ihn auch im Prinzip auch ausmacht dann.
Ja, extrem, Art, ne? Extrem. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, an in dem Berufsfeld einfach. Klar gibt es Vorbilder, denen man gerne zugehört hat, auch früher. Natürlich kann man sich auch Dinge abschauen. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Und wir haben ja auch eine Feedback-Kultur bei uns. Das heißt, man kriegt auch viel Feedback. Gerade als ich angefangen habe, erste Probekommentare zu machen, mussten sich das natürlich auch Leute anhören. Und wenn ich mir das heute anhöre, denke ich mir auch, wie hast du denn damals kommentiert? Stimme natürlich noch eine andere, ganz andere Einschätzung von Szenen. Viel zu viel geredet auch. Aber das ist natürlich eine Entwicklung. Und die ist völlig normal. Mhm. Und so entwickelt man auch eben seinen eigenen Stil. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist, so einfach das immer klingt, einfach so sich selbst treu zu bleiben, einfach da weiterzumachen, wo man selber steht und jetzt nicht zu sagen, okay, ich versuche jetzt irgendjemanden stimmlich zu kopieren oder so, sondern einfach seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und am Ende ist das logischerweise auch immer Geschmackssache. Natürlich, es wird Fans geben, die übrigens wegen des Events oder wegen des Fußballspiels in dem Fall dann einschalten, das ist klar. Und natürlich gibt es dann welche, die unzufrieden mit dem Spiel der eigenen Mannschaft sind und dann sagen, ach, der Kommentator, der ist aber nervig. Mhm. Wie oft haben wir es gesehen, dass es so ganz enge, knappe Schiedsrichterentscheidungen gibt und auch Gard und wie oft wird dann auch darüber diskutiert und natürlich bist du als Kommentator dann derjenige, der das dann übermittelt, keine Frage on air. Und dann gibt es, glaube ich, auch viele, die dann sagen, oh, was hat er da wieder erzählt oder so. Und man kann auch mal Fehler machen, das ist ja auch völlig menschlich. Von daher, ich glaube, da so seinen eigenen Weg zu finden und sich da weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, die Hauptsache.
Trix, du hast gesagt, du kommst aus dem Norden, du hast Hamburg schon ein bisschen angeklungen. Ist das auch dein Verein, der dir im Herzen ist? HSV oder ist...
In Hamburg gibt es ja theoretisch zwei Bundesliga-Vereine.
Genau, ne? Genau. Ist es der HSV oder ist es die Reeperbahn?
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Go Chin Chin Cuisine in Zürich. Spitzenleistung fängt beim Essen an und die authentische vietnamesische Küche, dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der Nähe des Quartiers Wipkingen. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Ja, also ich bin erstmal jemand, jetzt wird es sicherlich den einen oder anderen zu Hause geben, der sagt, oh, ist langweilig. Also klar, ich bin schon, man wächst, oder viele meiner Kollegen auch, und du wirst es sicherlich ja selber auch wissen, man wächst natürlich irgendwie mit Vereinen auf. Das kann die regionale Nähe sein, was es häufig gibt, aber es können auch irgendwie Erfahrungen aus der Kindheit sein, wo man irgendwie irgendeine Mannschaft häufiger gesehen hat, wenn man irgendeinen Spieler gerne mag. Und das ist ja auch völlig normal. Wie soll man denn sonst die Leidenschaft entwickeln? Mhm. Bei mir ist es der HSV gewesen. Mein Vater war da früher sogar mal Stadionsprecher vor Ewigkeiten. Mhm. Und mein Opa früher schon Fan und dann hat man da irgendwie eine Verbindung gehabt, aber mein Onkel zum Beispiel riesen St. Pauli-Fan gewesen. Ich habe viele Freunde, die St. Pauli-Fans sind und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich jetzt sehr, sehr subjektiv darauf schaue, sondern ich freue mich einfach über, wie schön ist es, dass es zum Beispiel Derbys gibt. Ne? Was macht das aus im Fußball? In Hamburg gibt es das Stadtderby, es ist ein Nordderby, aber auch in anderen Städten gibt es ja logischerweise irgendwie die Duelle. Und ich finde, das macht es einfach aus, solange es immer fair bleibt, sachlich bleibt, auf eine gewisse Art und Weise, ist das super wichtig. Und deswegen sage ich auch, klar gibt es eine Sympathie für den einen oder anderen Verein. Das ist auch, glaube ich, normal. Das braucht man auch keinem Menschen absprechen. Genauso ist das auch bei Länderspielen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn man da irgendwie eine Sympathie hat oder von mir aus auch Fan ist, das kann man auch sein. Ich finde nur immer wichtig, dass man, wenn du es jetzt aufs Berufliche bezieht, dass man dann logischerweise auch trennen kann.
Kannst du das gut oder konntest du das schon immer gut oder musstest du das lernen durch die Zeit?
Ich bin manchmal selber erstaunt gewesen von mir, auch als wir damals dann die ersten Bundesliga-Rechte bekommen haben, waren es Highlight-Rechte, also Zusammenfassungen, erste, zweite Liga. Und in Kooperation auch mit Sport1 und dann durfte ich auch die ersten Male irgendwie HSV-Spiele machen zum Beispiel, zusammenfassen und dann habe ich selber gemerkt, man funktioniert dann im Job schon auch einfach anders, als wenn man auf der Couch sitzt mit Freunden und ein Spiel guckt. Das ist einfach ein Unterschied und das zu trennen oder das trennen zu können ist elementar für den Job und auch wichtig, aber ich habe bislang nicht bemerkt, dass es nicht funktioniert. Also das fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ich finde, das lernt man auch extrem bei uns im Job, einfach auch logischerweise die Schiedsrichter sich zum Beispiel einzunehmen und da jetzt nicht sofort aus Emotionen heraus zu handeln und zu sagen, oh, das war aber kein Foul, sondern erstmal zu gucken, warum hat der Schiedsrichter so entschieden und natürlich dann auch völlig objektiv einschätzen zu können, war jetzt eine Leistung gut oder nicht so gut oder schlecht und das bei jedem Verein.
Und kannst du denn das auch, wenn du es jetzt gerade angesprochen hast, beziehungsweise du bist Kommentator jetzt, du gehst anders in die Spiele rein. Kannst du denn heute auch noch ganz normal, wenn du jetzt nicht kommentierst, zu Hause sitzen und ein Fußballspiel als Fan oder als einfach Betrachter gucken? Oder ist der Analyst so dermaßen in dir drin, dass du das gar nicht mehr so trennen kannst?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. finde schon, dass es eine gewisse Berufskrankheit, glaube ich, ist, die es auch in vielen Branchen übrigens gibt, dass man natürlich irgendwie mit einem anderen Auge drauf schaut, als jemand, der sich damit nicht auskennt, ne? Also mit dem Beruf von Grund auf nicht auskennt. So. Und das ist natürlich schon ein anderer Blick einfach. Ich finde, dass das Verständnis sogar größer geworden ist, dadurch, dass man ja auch weiß, was Social Media mittlerweile ausmachen kann. Ich habe das noch nie großartig erlebt, muss ich sagen, aber es gibt Kollegen, die auch schon ordentlich was abbekommen haben, irgendwie nach Spielen. Vielleicht selber mal einen Fehler gemacht haben, das habe ich eben gesagt, das gehört auch mal dazu und daraus lernt man ja auch und dann aber ordentlich die Breitseite bekommen haben, die natürlich auch häufig unter die Gürtellinie geht. Von daher finde ich so, ja, du musst schon, ist schon schwierig manchmal dann wirklich so als ganz klassischer Fußballfan einfach auf der Couch sitzen und ein Spiel zu gucken, weil viele ja auch einfach Kollegen sind, dann hört man, ah, guck mal hier, der und der kommentiert oder die und die und man hat sofort wieder irgendwie eine Verbindung zu der Person. Deswegen, ist schon schwierig, aber ich muss sagen, was dann ja ab und zu auch mal passiert, ist gerade mit Freunden unterwegs gewesen, mal ein Wochenende frei gehabt. Und da haben wir uns einfach mal ein, zwei Amateurspiele angeguckt und standen einfach mit einem Kaltgetränk am Spielfeldrand. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich dann auch wirklich mal wieder gemerkt, was es dann auch heißt, einfach mal den Kopf auszuschalten und einfach nur Fußball zu gucken.
Und kein VAR zu haben.
Und kein VAR, ja. Das kommt natürlich auch noch dazu. Macht es übrigens auch nicht einfacher, den Job.
Wie stehst du denn zum VAR so grundsätzlich als Kommentator, als Betrachter? Ich meine jetzt gerade das vergangene Wochenende, wir nehmen am 3. November auf. Das vergangene Wochenende hat auch wieder so 1, 2, 3, 4, 10 in den verschiedenen Stadien gehabt, wo man denkt, muss das sein? So als Fan, als Betrachter, also zumindest mir ging es so, als ich vor dem Fernseher saß.
Oh, das ist ein sehr kontroverses Thema. Da könnte man, glaube ich, eine ganze Folge alleine von füllen mit verschiedenen Expertenstimmen. Also ganz grundsätzlich, wenn man mal schwarz auf weiß schaut, hat es den Fußball schon gerechter gemacht. Weil einfach weniger Fehlentscheidungen da sind in der Endabrechnung. Also die Entscheidung, die am Ende steht, ist häufig richtig. Mhm. Häufig, sage ich. Mhm. Ich glaube ich schon, dass es noch ein Prozess ist, immer noch ist. Wir haben den Videobeweis mittlerweile auch schon seit einer ganzen Zeit. Ich glaube, ich gerade mal gehört irgendwie 7 Jahre oder so.
Hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Irgendwie 10 oder 5 bis 10 Jahre, ja.
Ja. Und klar kann man sich es irgendwie schwierig ohne vorstellen, wobei Pokalspiele, DFB-Pokal zum Beispiel, hatten wir das ja jetzt auch wieder, dass es da auch Fehlentscheidungen einfach gab. Ne? Ich finde aber, dass es den Fußball in seiner Reinheit natürlich ein bisschen genießbarer macht, wenn man weiß, der Ball liegt im Tor und es wird wohl auch Tor sein. Mhm. Er kann natürlich im Nachhinein nochmal in Absprache mit dem Linienrichter, der vielleicht irgendwie einen Foul gesehen hat oder sowas, das kann auch mal zurückgenommen werden, aber so war es ja schon immer. Mhm. Und ich finde es als Fan ein bisschen einfacher und sicherlich auch als Kommentator ein bisschen einfacher zu wissen, okay, das Ding ist drin und dann gucken wir, passt das so oder ist es vielleicht eine Fehlentscheidung? Das kann auch sein. Und vielleicht hat man ein bisschen das Gefühl, dass die Schiedsrichter sich zunehmend darauf verlassen, da ist ja noch jemand, der drauf guckt und dann vielleicht einfach nicht mehr so resolut entscheiden, wie sie es vielleicht sonst getan hätten. Mhm. Und dann gibt es diesen Prozess, der einfach häufig viel zu lange dauert, der mehrere Minuten in Beanspruchung nimmt. Dann haben wir, das haben wir sowieso mittlerweile, extreme Nachspielzeiten. Es ist alles, ist ein sehr, sehr schwieriges und kontroverses Thema, würde ich sagen. Aber so einfach schwarz auf weiß hat es den Fußball schon fairer gemacht, weil es weniger Fehlentscheidungen gibt. Das kann man einfach schwarz auf weiß lesen.
Gibt es irgendwas anderes im modernen Fußball, sei es jetzt auf dem Platz oder halt neben dem Platz, was dich als Betrachter und als jemand, der da tagtäglich mit zu tun hat, stört, nervt vielleicht sogar?
Boah, das ist also ganz schwierige Frage eigentlich. Ob es da jetzt speziell was gibt, fällt mir jetzt so gesehen gar nicht zwingend was ein, was schon der Fall ist, dass mittlerweile schon viel, also ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen mehr diskutiert. Mhm. Wurde irgendwie, ist diese Diskussionskultur, die ja auch durch Social Media und so weiter gewachsen ist, ist manchmal ein bisschen anstrengend geworden, wie ich finde. Man dreht sich dann Ewigkeiten, im Prinzip bis zum nächsten Spiel dreht man sich um irgendwelche Szenen. Da sind wir jetzt wieder oft beim Videobeweis. Aber das finde ich einfach ein bisschen anstrengend, so muss ich sagen. Und das ja, das Spiel an sich ist aber immer noch eins, was Spaß macht.
Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass du Videobeweis gesagt hast. Das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Das, glaube ich, war Jonas Friedrich, der gesagt hat, wir müssen unterscheiden. Schon allein in der Sprache, da ist der Fehler. Es ist kein Beweis, es ist ein Assistent. Wie häufig erwischst du dich oder auch andere Kollegen, weil es ist ja auch sonst in der normalen Sprache auch so, dass man sofort Videobeweis sagt, wo es ja per Definition jetzt kein Beweis ist, sondern nur ein Assistent für den Schiedsrichter.
Ja, das ist der Sprachgebrauch, mit dem man aufgewachsen ist. Ich glaube, jeder weiß, worum es da geht. Ob da gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, es gibt auch keinen zweiten Pfosten, weil was ist der zweite Pfosten? Was ist der lange Pfosten? Was ist die kurze Ecke? Ja, aber ich finde, das ist Sprachgebrauch. Mhm. Jeder weiß, worum es da geht. Mhm. Aber natürlich hat Jonas in dem Fall recht, keine Frage. Das ist der Videoassistent und er soll nur assistieren. Und das ist auch ganz wichtig, was ja auch immer wieder gesagt wird, der Schiedsrichter auf dem Feld, der Feldschiedsrichter ist derjenige, der entscheidet, der am Ende entscheiden soll auch. Mhm. Er wird darauf hingewiesen, wir haben da was anderes gesehen, schaust dir bitte nochmal an, zum Beispiel. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass sich ein bisschen zu häufig auf diesen Assistenten verlassen wird.
Ja, dass man quasi sagt, ja, wenn es jetzt wirklich ist, dann ein gutes Beispiel ist diese Abseitsgeschichte, also dass da einfach weiter gespielt wird, auch wenn der Assistent an der Linie, ich da schon die Fahne hebt, es wird weitergespielt, bis dann die Szene vorbei ist. Das ist ja auch etwas, wo sich viele oder einige Fans dann aufregen, weil sagen, ja, okay, pfeift doch jetzt gleich ab, wenn der Linienrichter schon die Fahne hebt, oder?
Also. Ja, wir hatten jetzt aber auch wieder Szenen, wo vielleicht ein bisschen zu früh abgepfiffen wurde.
Ja. Ja.
Und danach vielleicht daraus hätte noch was entstehen können. Mhm. Deswegen, ich kann das schon verstehen, was da die Richtlinie sein soll, dass man eben genau für den Fall vorsorgt und erstmal laufen lässt. Bei manchen sehr, sehr deutlichen Entscheidungen, da sind wir beim Thema, finde ich, könnte da auch wieder der Schiedsrichter oder könnte das Gespann auch noch ein bisschen klarer wieder entscheiden und sich nicht nur darauf verlassen, okay, im Zweifel wird es eh überprüft.
Mhm. Mhm. Wo warst du, als der ASV nach 7 Jahren wieder in die Bundesliga zugekommen ist?
Gute Frage. Ich war tatsächlich auch auf einem Geburtstag von einem Freund in Heidelberg. Genau da hatte an dem Abend, sagen wir mal so, vielleicht von der Party 2%, das war ich, Interesse an diesem Spiel. Ich hatte es vorher aber schon angekündigt, dass ich das gerne sehen wollen würde. Klar. Und dann wurde mir auch der Fernseher angemacht und dann habe ich es da inmitten von vielen Bayern, Dortmund Fans gesehen. Ein paar Waldhof-Mannheim-Fans waren dabei. Ja.
Gut gemischt. Und wie hast du, was hat das in dir, in dem Sympathisanten-Fan in dir ausgelöst? Hast du da irgendwie gedacht, endlich haben wir es geschafft? Oder ist es mehr so, ja okay, jetzt ist der HSV oben verdient oder wie auch immer, endlich wieder oben, der Dino, der nicht mehr so Dino ist, aber es ist endlich oben, es gibt wieder Nord, bis wir vorher gesagt haben. Also war es eine subjektive Freude oder eine objektive Freude?
Grundsätzlich natürlich schon eine subjektive, da wollen wir auch nicht groß drum herum reden. Natürlich habe ich mich gefreut, dass nach all dem Leid auch mal wieder Freude da war. Man hat so lange es versucht aufzusteigen und dann hat es geklappt. Das war natürlich eine Riesenparty. Ich habe von vielen Freunden auch gehört, die vor Ort waren, die im Stadion waren. Es war eine lange Nacht in Hamburg, die habe ich ein bisschen beneidet, da den Abend miterleben zu dürfen. Aber auch aus ganz objektiver Sicht, und da sind wir wieder beim Beruflichen auch, ich finde, und genauso würde ich mich freuen, wenn Schalke wieder aufsteigt,
absolut.
Was ja realistisch erscheint, wenn es vielleicht Hertha schafft. Es gibt viele tolle Vereine, die auch eine breite Masse tangieren, in Nürnberg, Kaiserslautern und so weiter. Ich glaube, das ist für den Fußball einfach schön. Ne? Und wir sehen ja selber auch, wie viele Leute schalten ein, wenn, ich will gar keinen Namen nennen, aber wenn X gegen Y spielt, die natürlich auch ihre Berechtigung mittlerweile haben, keine Frage. Und da wird auch überall oder an vielen Stellen gute Arbeit geleistet, auch schon seit Jahren. Und viele Vereine haben sich ja auch etabliert. Aber wenn es einfach darum geht, was interessiert die Massen, dann, ja, dann kann man einfach auch sagen, ich glaube, viele haben sich einfach gefreut. So, jetzt ist es auch mal schön, dass der HSV wieder da ist. Bei aller Schadenfreude denke ich auch, dass die St. Pauli, die Werder Bremen-Anhänger auch gesagt haben, jetzt gibt es endlich wieder Derbys. Jetzt gab es auch ein paar in der zweiten Liga, ja, aber jetzt gibt es endlich wieder Bundesliga-Derbys. Und ja, also wir merken ja schon anhand des Saisonstarts, den wir jetzt zu unserem Zeitpunkt hinter uns haben, dass da viel Spektakel auch dabei ist.
Ja, absolut. Absolut. Geht gut was ab. Ja, nee, der HSV hat jetzt gerade am vergangenen Wochenende, wo wir aufnehmen, bittere Niederlage im Duell der Aufstiegsvereine einstecken müssen. Glaubst du aus deiner beruflichen, aber vielleicht auch subjektiven Sicht, dass der HSV sich stabilisieren kann, sagen wir es mal im Best Case vielleicht im grauen Mittelfeld in der ersten Saison wieder oben, oder glaubst du, das wird ein purer Abstiegskampf?
Also ich habe im Sommer oder im Zuge der Vorbereitungen und auch zum Saisonstart schon mal Zweifel gehabt, ob die Bundesliga-Tauglichkeit da ist. Ich glaube, das hatte jeder. Wüsste nicht, wer es nicht hatte, vielleicht die Verantwortlichen in Hamburg. Einfach weil man gesehen hat, dass sich da noch viel finden muss. Also es war ein extremer Umbruch. Das haben wir auch an vielen anderen Stellen in Deutschland, aber auch international gemerkt, was Umbrüche manchmal auch mit sich bringen können. Das kann echt dauern, bis sich das da findet. Ich war erstaunt, wie schnell sich es dann gefunden hat. Man hat aber auch ganz gut nachgelegt, einfach sehr gute Transfers getätigt, finde ich nochmal gegen Ende auch welche, die ja vorher gar nicht möglich waren, die man da geholt hat mit Fabio Vieira, den man bekommen hat, dann noch Last Minute. Also da muss man schon sagen, da hat man sich wirklich nochmal qualitativ verstärkt und das war, glaube ich, auch mit so ein ausschlaggebender Punkt, warum es dann besser geworden ist. Mhm. Und dann hat sich auch das System, das haben sie ja auch umgestellt, das hat sich dann auch gefunden, deswegen ich glaube schon, dass es lange Abstiegskampf werden wird, weil sie sind jetzt auch nicht so gut, als dass man da irgendwie ernsthaft um Europa mitspielen könnte. Aber zumindest jetzt die neuen Spieltage, die wir zu unserem Zeitpunkt jetzt hier schon gesehen haben, die haben zumindest gezeigt, dass man konkurrenzfähig ist und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das. Man könnte auch ein bisschen besser in der Tabelle dastehen, aber es ist, glaube ich, alles in Ordnung.
Gibt es für dich als Kommentator ein besonderes Highlight-Spiel, das du in dieser Saison, die dir jetzt ansteht, ob es jetzt Bundesliga oder Champions League ist, dass du unbedingt gerne kommentieren würdest, wenn du könntest?
Oh, das ist immer schwierig. Ich wurde auch oder werde auch häufig gefragt, so, hast du ein Ziel? Möchtest du mal irgendwo hin? Möchtest du irgendwas schaffen? Und dann sage ich immer, natürlich kannst du nach dem Maximum streben. Was wäre das Maximum? Das ist übrigens auch schwierig zu definieren, weil jeder da vielleicht auch ein anderes Maximum sieht. Klar kannst du sagen, was wäre das, was die meisten Leute erreicht, was die meisten Leute gucken würden, wäre wahrscheinlich ein WM-Finale mit deutscher Beteiligung. Mhm. So, am besten wird man noch Weltmeister.
Tom Bart jetzt das grüßen.
Genau, so. Siehe 2014. Und wie viele Leute können das kommentieren? Wissen wir auch. Eine einzige Person. Und wenn wir Glück haben, oder ich Glück habe in dem Fall, kann es sein, dass das vielleicht irgendwann nochmal passiert. Und wenn man dann noch viel mehr Glück hat, ist man beim richtigen Sender und hat dann auch noch die Chefs, die auf einen setzen. So, da spielst du eben hinein. Deswegen sehr unwahrscheinlich. Ja. Man könnte sagen, Champions League-Finale. Man könnte sagen, klar, in Deutschland vielleicht den mittlerweile titulierten Klassiker Bayern-Dortmund. So. Und so kann man diese Leiter der Aufmerksamkeitsspiele irgendwie runtergehen und gucken, was ist für einen selbst realistisch. Ich finde, ich bin sowieso schon happy mit dem, wie sich es entwickelt hat, allein in der Bundesliga-Konferenz sitzen zu dürfen, da zu kommentieren. Ich durfte in der Champions-League-Konferenz Bayern gegen Barcelona letztes Jahr kommentieren. Ich habe bei der Club-WM, ja, das muss ich noch ein bisschen einspielen, im Sommer Bayern gegen PSG kommentieren dürfen bei uns. Also das sind schon Spiele, die sind auf so einem Level, habe ich mir selbst nie ausgemalt, dass das irgendwann mal so wird, als ich damals bei Benfica gegen Porto saß und irgendwie über die 90 Minuten kommen wollte. Von daher, also klar kann man sich kleine Ziele setzen. Natürlich freue ich mich über jedes Spiel, was irgendwie Relevanz hat, was Spannung hat. Gutes Beispiel, ich habe jetzt gerade Wolfsburg gegen Hoffenheim kommentiert. Das klingt natürlich auf dem Papier jetzt nicht so wahnsinnig sexy, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber das Spiel hatte echt viel drin, weil Es ging um die Zukunft des Trainers. Ich hatte sehr gute Zugänge auch zu Journalisten, mit denen ich telefoniert habe in meiner Vorbereitung. Ich war echt gut im Thema. Es hat irgendwie Spaß gemacht, obwohl dieses Spiel natürlich jetzt überregional vielleicht gar nicht so viel Spaß macht. Aber es sind auch 5 Tore gefallen. Also das war toll. Und einfach regelmäßig Champions League und Bundesliga zu kommentieren, das ist schon ist für mich schon quasi ein Ziel gewesen, ja.
Was würdest du lieber kommentieren, wenn du es aussuchen dürftest? Das Nordderby oder das Hamburger Derby?
Boah, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schwierige Frage. Da gibt es jetzt natürlich so 2 Punkte, dass man selber einmal sagt, vielleicht will ich das gar nicht kommentieren.
Oder gar nicht.
Genau, vielleicht würde ich das gar nicht kommentieren wollen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige und harte Frage. Aber ich möchte, wie ich dir auch gesagt habe, ich möchte mir natürlich auch in dem Spiel nicht anmaßen, dass es irgendeine Parteilichkeit gibt. Ja. Auch da möchte ich am Ende sagen, ich bin objektiv. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen mal geben, der sagt, oh, das wird aber schwierig. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich das auch hinbekommen würde. Deswegen kann ich dir nicht sagen, kommt da auf die Tabellensituation an.
auch gut, stimmt. Definitiv, also hoffen wir mal, dass alle in der ersten Liga Nordvereine nicht so viel und so lange was mit Abstiegskampf zu tun haben. Ja.
Ja.
Ja. Hast du für dich ein Lebensmotto, ein Credo oder sowas ähnliches?
Eigentlich nicht. Also nicht so klassisch, dass ich dir das jetzt schwarz auf weiß hinlegen könnte. Aber ich habe mir schon immer vorgenommen, den Moment auch zu genießen so und auch zu wissen, wo man gerade steht und wo man ist. Und das ist natürlich im Beruflichen wichtig, ist aber auch im Privaten wichtig, dass man nicht nur sagt, ich habe irgendwie das eine Ziel und bis ich nicht beim Ziel bin, bin ich nicht zu 100% zufrieden, sondern mir geht es einfach auch darum, das Hier und Jetzt zu schätzen, mich darüber zu freuen, dass beispielsweise, so doof es klingt, dass du mir eine Anfrage gestellt hast und Spaß daran hast, mit mir zu sprechen, so, ne? Und hoffe ich zumindest mal.
Ja, absolut.
Und dass wir jetzt hier irgendwie über meinen Job sprechen können und über mein Leben, so, das ist, macht mir wahnsinnig viel Spaß, das machen zu dürfen. Grundsätzlich habe ich immer früher gesagt, so irgendwie, wenn ich meine Stimme einsetzen könnte in meinem Job, dann wäre das super, weil ich schon früher mal gerne geredet habe.
Kommt mir bekannt vor.
Und deswegen, das ist vielleicht so ein Credo, was ich so durch mein Leben versuche zu ziehen. Klar kann man auch Ziele und Wünsche haben, soll man auch, auf jeden Fall. Aber man soll auch immer mal wieder zufrieden sein mit dem, was man hat, wo man gerade steht. Und die Zukunft wird dann zeigen, was es noch so zu sehen gibt, zu erleben gibt.
Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Tom, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Hab mich sehr, sehr gefreut, dich so kennenzulernen, ein bisschen durch deine Vita zu gehen, von dem in 10 Minuten bist du gleich Kommentator zum von Porto gegen Benfica bis hin zu welche Spiel würdest du am liebsten kommentieren oder eben nicht. Vielen, vielen Dank, Tom, dass du hier dabei warst. Hat mich sehr gefreut, war mir eine große Ehre.
Gerne, hat Spaß gemacht, Marco.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.